wunderbar, wieder hier zu sein. Das ist viel zu lange her schon, würde ich sagen. Ah ja, ich kann es nur immer wieder sagen. Schön da zu sein. Und wir fühlen uns wohl in der Ahne Gemeinde, aber wir vermissen euch nach wie vor natürlich, ist klar. Ja, ich würde für die Predigt noch beten. Vater, Herr im Himmel, für dieses Vorrecht, dass wir angesprochen wurden von deinem Evangelium, herausberufen wurden aus dem geistlichen, gefallenen Gefüge der Welt. Es ist ein großes Vorrecht und Herr, ich möchte es auch heute in dieser Predigt betonen, aus dem Text auch, den wir heute anschauen. Aber Herr, ohne dein Wirken und ohne das, dass du segnest, was gesagt wird, wird es keinen weiterbringen. Und ich möchte mich nicht über irgendetwas erheben, was über das hinausgeht, was dem Prediger zusteht. Herr, es ist dein Wirken und dein Werk. Herr, du weißt, wie wenig ohne deinen Segen jeder qualifiziert ist oder jeglicher Mensch qualifiziert ist, da vorne zu stehen. Und ja, gib uns einfach deine Zusage, die Zusage deiner Liebe, deines Wirkens, auch heute aus diesem Wort, deinem Wort. Herr, diese Stille ist so doch jahrelang so ein bisschen geschlummert, auch in mir. Und ich bin sicher, viele der Geschwister heute haben das Gleiche oder Ähnliches auf dem Herzen, was das betrifft. Und ich danke dir für die Offenbarung, die du geschenkt hast, auch in der Vorbereitung. Und ich bitte dich einfach, dass das jetzt einfach richtig liegen mag, was ich heute präsentiere, und dass es in deinem Sinne ist. Ja, wenn es es nicht ist oder wenn Teile davon nicht so sein mögen, wie du es siehst, Herr, dann möchte ich dich einfach bitten, auch mich zu überführen und auch uns Korrektur zu schenken, wo es notwendig ist. Herr, aber ich bin überzeugt, dass du auch dadurch Wachstum schenkst. Und ich weiß, dass wir in deiner Liebe stehen und uns nichts davon trennen kann. Amen. Ja, es ging letztes Mal ging es um das Thema, dass es um eine Offenbarung, dass man nur durch Jesus Christus zu Gott kommen kann. Diese Offenbarung, die haben wir in Johannes 14 letztes Mal angesprochen. Das war diese ganz berühmte Stelle, wo jeder kennt, Johannes 14, 6. Aber die Frage natürlich ist, wer hat jemals eine Predigt über Johannes 14, 6 wirklich gehört? Jeder kennt die Stelle aus dem Kontext herausgerissen, aber die wenigsten haben wirklich über den Gesamttext mal eine Predigt gehört. Das war eine besondere Stelle und es ist wunderbar zu sehen, wie man auch hier in diesem Text sieht, dass Jesus wirklich die Tür zum Vater öffnet und er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und es geht um das Gotterkennen. Es geht darum, Gottes Heilswirken zu erkennen, wer Gott ist, wie wir selbst vor Gott stehen. Und ohne dass wir Gott durch Jesus Christus erkennen, können wir nicht sehen, wer wir sind, wirklich sind und wer wir sein müssten. Das wird nicht funktionieren. Und in diesem Sinne hat Christus das gemeint. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir haben das angeschaut und es ist eine fantastische Offenbarung, das zu sehen. Auf diese Stelle hin folgt aber eine Stelle, die natürlich bekannter würde ich nicht sagen, aber eine Stelle, die auch sehr bekannt ist. Und das ist Johannes 15. Es gibt natürlich noch mehr über Johannes 14 zu sagen, als nur über die ersten 10, 15 Verse dort. Aber es hat mich bewegt, in Johannes 15 weiterzumachen. Und ein berühmter Text ist die berühmte Sache mit dem Weinstock und den Reben. Ja, das jeder von euch kennt es. Nochmal kurz zum Zusammenhang. Wir sind im Text, wir sind in Jerusalem, wir sind eigentlich im Lukas-Evangelium, aber wir haben also in der Passawoche, am Ende des Abendmahls, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat, gibt es zwischen dem Ende des Abendmahls und der Verhaftung von Jesus, gibt es sehr, sehr, sehr viel Material, das wir nicht in Lukas, nicht in Matthäus, nicht in Markus finden, sondern wir finden es in Johannes. Und Johannes fügt ja wirklich eine Masse an persönlichen noch Sachen hinein, die keiner der anderen Evangelisten drin hat. Das ist eigentlich ab Johannes 13. Ja, Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Das alles haben wir wirklich nur in Johannes. Und da ich auf dem Weg durch ein Evangelium durch bin in dieser Predigtreihe, habe ich gedacht, jetzt nehme ich die Auszeit von Lukas noch weiter und gehe durch die Johanneskapitel ein bisschen durch. Also, und da stehen wir jetzt. Das heißt, wir sind zwischen Ende des Abendmahls und der Verhaftung. Und das, was Johannes hier überliefert, was Jesus den Jüngern zu sagen hat. Ja. Und ich möchte die Stelle in Johannes 15 ein Stück weit lesen. Ich habe mir in der Vorbereitung gemerkt, dass man in einer Predigt diese Stelle, wenn es hochkommt, überhaupt gerade mal so erklären kann. Und eine Predigt dann wirklich draus machen und sagen, die Konzepte, die Einsichten, die man daraus bekommt, das müsste man eigentlich nochmal in der Predigt verarbeiten. Und das geht in so viele Bereiche der Schrift hinein. Ich schicke das voraus, damit ihr euch nicht wundert, warum das so lehrmäßig jetzt hier so rüberkommt und nicht so wie so eine Predigt, so was machen wir jetzt daraus und so. Ich hoffe, dass die Erklärung der Passage schon genug Anwendung ist. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn es zu lange wird, breche ich einfach ab und mache nächstes Mal weiter. Das habe ich schon mal versprochen, ich weiß, aber ja, muss man jetzt einfach versuchen, dass das geht. Ich lese den Text Johannes Kapitel 15 ab Vers 1. Ich lese die ersten 17 Verse. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Also komplett werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wie oft hat man diese Passage schon gelesen, gehört? Und seid mal ganz ehrlich, wie oft geht man dann nach dieser Passage so mit einem gewissen Fragezeichen in den Augen aus der Gemeinde raus? Und vielleicht auch ein kleines bisschen mit Sorge, oder? Das mit der Frucht und den Reben und ja, der Wein und die einen Reben nicht gut, die anderen gut und was ist denn mit mir jetzt eigentlich? Und das fühlt sich komisch an, gell? Das ist irgendwie, und die werden sogar noch dann weggeworfen und werden auch noch verbrannt und das klingt nicht so gut. Und ich glaube, daran hängt man sich sehr schnell auf, wenn man die Passage liest. Ich glaube, der Grund dafür, dass der Text uns auch heute Sorgen bereiten mag, manchmal, wenn wir das lesen, ist, dass unser Herz sehr dazu geneigt ist, die Schrift generell. Vielleicht liegt es an unserer Generation, an unserer Zeit, an unserer Tradition, dass man geneigt ist, die Schrift Gottes mit einem bestimmten Filter zu lesen. Und der erste Filter, den man liest, ist das Fleisch. Man liest die Schrift nicht geistlich, man liest sie fleischlich. Und das Fleisch hat Angst. Das Fleisch hat Angst. Das Fleisch hat vor Gott Angst. Das kann es gar nicht anders. Man liest die Schrift mit einem Ich-Filter, nicht mit einem Schau mal auf Gott-Filter, sondern man liest es mit einem Ich-Filter. Man liest es mit einem Filter, was passiert mir, wenn ich dies tue? Was passiert mir, wenn ich das tue? Was bekomme ich, wenn ich dies tue? Was passiert mir, wenn ich das nicht tue? Dieser Filter, der scheint in vielen von uns so tief eingegraben zu sein. Das ist aber ein sehr fleischlicher Filter. Dass Gott einfach etwas über sich offenbaren mag und über sein Handeln und dass uns das ermutigen soll, so lesen wir nicht als ersten Filter die Schrift oft. Sondern wir lesen oft, okay, wir haben so den Greifarm irgendwie draußen und lesen die Schrift und gucken, was muss ich greifen, was muss ich machen, was passiert mir und so, diese Information. Man liest die Schrift mit einem, wie wenn man einen Radar hat, der permanent danach guckt, wo kann meinem Heil was passieren. So liest man die Schrift, also ich weiß, vielleicht bin ich der Einzige auch hier, das kann sein, aber ich meine, dass das etwas ist, wo man natürlich vor allem in so einer Stille ganz schnell natürlich eingefangen wird durch bestimmte Verse, die in dieser Passage drin sind. Unsere Herzen scheinen gerade bei der Stelle besonders anfällig für so etwas zu sein. Und ich möchte ein paar Aspekte zu dieser Passage einfach heute versuchen zu zeigen. Ich habe ja die letzten Jahre auch viel in meiner Sicht auf die Schrift einmal, da hat Gott einfach geschenkt, auch dass da was sich entwickelt hat und dass ich so die Schrift einfach nicht mehr lese. Also ich denke nicht, dass diese Schrift gerecht wird, die Schrift so zu lesen, sondern dass man auf Gottes Wirken, auf Gottes Heilswirken blickt. Der erste Punkt, den ich sagen möchte, ist, der Zusammenhang, in dem die Passage steht, bestimmt erst einmal die Stoßrichtung dessen, was hier gesagt wird. Wenn ich die Passage aus dem Zusammenhang herausnehme, dann ist es für mich, ich meine, dass einige Geschwister oder sogar einige Hirten und Lehrer der Gemeinde Gottes dazu neigen, diesen Text als hauptsächlich eine Art warnende Drohung auszulegen. Das ist hier, wenn ihr in mir bleibt, dieses Wenn und Dann und wenn nicht, dann das. Also passt ja auf. Das ist so der Grundtenor, wie man die Passage oft liest, meine ich. Wer denkt das auch so ganz grob? Also so ein bisschen, ja, so ein Nicken, ich sehe schon Nicken, ja. Aber ansonsten parkt man die Passage oder denkt absichtlich nicht drüber nach, weil man will es nicht wahrhaben, wenn vielleicht da was Böses auch steht. Aber die Frage ist, ist die Passage so gemeint? Ist es eine warnende Drohung? Ist das, warum Christus das hier sagt? Der ganze Text, der Zusammenhang, wo Johannes 15 drinsteht, müsste ja diese Art irgendwie auch unterstützen dann. Aber ist Jesus gerade auf dem Zug, fährt er gerade auf dem Zug jetzt alle möglichen Ermahnungen und ordentlich drohen, damit sie auch ja die Jünger alles richtig machen? Ist das, wo Jesus drauf ist auf dem Zug gerade? Ist überhaupt jemals auf so einem Zug? Das ist eh die Frage. Aber er ist es hier nicht. Wenn wir Johannes 14 sehen, was Jesus hier macht, wisst ihr, Johannes 13, da haben wir die Fußwaschung, das Abendmahl. Und Jesus kündigt so viele Sachen an, die die Jünger ja total, sagen wir mal, beunruhigen. Jesus kündigt an, dass sie die Jünger versagen werden. Er kündigt an, dass er sein Blut vergießen wird. Er sagt Ende Johannes 14, er wird weggehen. In anderen Stellen sagt er, sie können ihm jetzt auch gar nicht folgen. Also der Petrus kann ihm nicht folgen. Und man kann sich das wirklich ausmalen, wie verwirrt die Jünger sind. Sie wissen nicht, was hat er denn vor? Was ist los? Und deswegen spricht Jesus in Johannes 14 auch schon ihnen sehr, sehr viel Ermutigung zu. Man sieht das, er weiß, sie sind total verwirrt. Sie wissen nicht genau, was jetzt kommen wird. Und man sieht es in Johannes 14, können wir Johannes 14 ab Vers 26 anschauen. Was Jesus jetzt hier sagt. Er spricht von dem Beistand, dem Heiligen Geist, den der Vater senden wird, in seinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Frieden lasse ich euch. Guck mal, das sagt er jetzt hier. Frieden, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Zieh mal den Stöpsel raus, tu mal die ganze Luft, wo du gerade schon Bluthochdruck kriegst, deswegen, wegen all der Sachen, die ich jetzt gesagt habe, Frieden hinterlasse ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid nicht furchtsam. Ich habe euch gesagt, Ihr habt gehört, dass ich gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Also, Jesus ermutigt, Jesus versucht, die Spannung rauszunehmen. Er versucht, sie zu informieren, damit später, wenn es geschehen ist, sie es einordnen können. Damit sie dadurch nicht umgehauen werden. Er informiert sie jetzt über viele Sachen. Er versucht, die Spannung, die Luft rauszunehmen. Meint ihr wirklich, er würde in Johannes 15 jetzt einfach wieder den Schalter umkippen und nochmal ordentlich Dampf nachgeben? Glaube ich nicht. Und wenn ihr die Passage genau lest, die Verse, wo das alles hingeht, dass es um eine Freude geht, die kommen soll, dann merkt ihr, Johannes 15, der Weinstock und der Reben, das ist nicht die Stoßrichtung der Passage. Das ist schon rein vom Zusammenhang schon mal, es ist eine Weichenstellung, die wir hier schon sehen. Es ist keine Drohung, es geht um Trost. Es ist ein roter Faden eines Trostgedankens, dass die Jünger Beistand haben werden, dass, wenn der fleischgewordene Jesus weg sein wird, dass sie einen Beistand haben, dass sie seinen Frieden haben, mit Gott den Frieden. Es ist ein roter Faden des Ermutigens und des Erbauens, des Zusicherns. Und den führt Jesus in Johannes 15 fort. Er führt ihn in Johannes 16 ja auch fort. Und noch viel mehr in Johannes 17, das Gebet, das er für ihn spricht und all die Sachen. Wenn ihr diese Passage lest, Johannes 15 kann eigentlich, allein deswegen schon, wir gehen in den Text auch noch rein jetzt, ja, aber allein deswegen schon, das ist ganz wichtig. Das ist unsere Leseperspektive, die ja fast grundsätzlich nach, oh je, Gefahr für mein Heil, Gefahr für mein Heil, ja, die so den Text liest, diese Leseperspektive müssen wir grundsätzlich erstmal ein bisschen umstellen und dann gucken, jetzt, was sagt der Text? Das ist mir sehr wichtig, dass wir das jetzt schon vorher sagen. Wenn wir das nicht sagen, dann kommen immer die Zweifel von der Seite und jetzt muss man sagen, nee, das kannst du schon mal jetzt abziehen von dieser Passage. Ja, die ersten zwei Verse, ganz berühmte Verse, auf die wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit verwenden, denn auch hier ist eine ganz wichtige Weichenstellung, die ganz wichtig ist zum Verständnis der Passage. Ich hätte die Passage vor einigen Jahren so nicht auslegen können. Ich hätte sie nicht verstanden. Ich hätte versucht, daraus einen Sinn zu machen. Aber im Moment messe ich das daran nicht mehr. Ich messe es an dem, wie Gottes Heilswirken ist. Und ich messe es an der Schrift und nicht an dem, dass ich Angst vor der Passage habe und versuche, sie wegzuerklären. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und deswegen habe ich heute mehr Zuversicht auch, das zu sagen, was ich sage. Johannes 15, 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. So, es ist für uns sehr wichtig zu verstehen, warum Jesus diese Bildsprache verwendet. Warum macht er das? Weinstock, Reben, Weinpflanze, Weinberg. Warum nimmt Jesus diese Wortwahl? Warum macht er das? Führt er hier ein neues Konzept ein? Einfach so eins der neuen Gleichnisse vom Neuen Testament. Ist da was Neues? Natürlich nicht. Es ist nichts Neues. Das sind Vokabeln, die Gott in seiner ganzen Schrift viel im Zusammenhang mit dem Volk Israel gebraucht hat. Israel als Nation wurde von Gott ausersehen zum Zeugnis Gottes an die Nationen. Also nicht so, dass Israel keine Nation ist. Sie sind auch eine unheilige Nation. Das finden wir an vielen Stellen in der Schrift auch. Aber sie sind zum Zeugnis Gottes an die Nationen der Welt gewesen. Sie hatten die Gelegenheit, ein Weinberg zu sein. Ein Weinberg. Und sie hatten die Gelegenheit, die Frucht dieses Weinberges zu bringen. Aber sie waren als gefallene Menschen, waren sie gute Weinpächter? Weinbergspächter? Das waren sie nicht. Sie waren böse Weingärtner. Schau mal in Jesaja Kapitel 5, das ist eine ganz berühmte Passage, wo man auch ganz klar sieht, sieht man auch ganz gut, was hier los ist. Ich gehe in Jesaja Kapitel 5 und lese die ersten Verse. Da wird das Volk Israel angesprochen von Propheten Jesaja. Gott spricht sie an. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten, von seinem Weinberg. Einen Weinberg hat er, mein Freund, also er erzählt die Geschichte, er illustriert macht diese indirekte Kommunikation, das die damals gern gemacht haben. Also er erzählt eine Geschichte, aber er meint natürlich jemand Besonderes damit. Er meint das Volk Israel. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kältekufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Also der Wein, der hat es nicht gebracht. Das Volk Israel hat es nicht gebracht. Das Zeugnis eines heiligen Volkes, das im Bund mit Gott steht und heilig ist, das haben sie nicht gebracht. Und nun Bewohner von Jerusalem, also jetzt wird es klar, wen er meint, und Männer von Juda, ja, richte doch zwischen mir und meinem Weinberg. Also jetzt wird auch klar, wer der Freund ist, nämlich es ist Gott. Zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht an ihm getan? Ja. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Und dann geht es natürlich weiter mit dem, dass es der Weinberg dafür gerichtet wird. Also wir haben Heil, das Gott eigentlich als Zeugnis erwartet hat, das Zeugnis, aber dann auch das Gericht, weil sie versagt haben. Ist interessant. Der alte Weinberg, Volk Israel, da haben wir schon das Thema Heil und Gericht schon beides drin. In dem ersten Weinberg schon, ja. Und gehen wir in Psalm 80 noch. Da haben wir das Bild mit dem Wein, haben wir noch wunderbarer, noch klarer. Warum, immer die Frage, warum hier in Johannes Kapitel 15 Jesus, ich bin der wahre Weinstock? Gib Psalm 80, guck mal her. Psalm 80, Vers 8. Eine ganz bekannte Passage auch, wo es um dieses Thema geht. Da heißt es im Psalm 80, Vers 8, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Also das Volk Israel, ein Vertreter Israels, spricht zu Gott. Stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Also sie sind unter Kriegswehen, unter Unruhen im Land. Streiten sich die Gelehrten, zu welcher Zeit das genau war, aber das ist jetzt nicht wichtig. Einen Weinstock hobst du, Herr, aus Ägypten. Du vertriebst Nationen und pflanztest ihn ein. Ist klar, worum das geht. Er hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeholt, er hob den Weinstock aus und er pflanzte ihn wo ein? Ja, im Land Kanaan natürlich. Er vertrieb die Nationen und pflanzte ihn ein. Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Ja, Josua. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten, von seinen Ästen, die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer, das Volk hat sich ausgedehnt, bis zum Strom hin seine Triebe. Warum hast du seine Mauern niedergerissen, sodass ihn alle berupfen, die des Weges kommen? Also eine Konsequenz des Gerichtes. Es ist Gericht, ist die Konsequenz, dass sie die Frucht nicht gebracht haben. Der Wein hat die Frucht nicht gebracht. Er hat es nicht gebracht. Also, sie waren böse Weingärtner, das lernen wir natürlich ganz klar. Jesus macht das ganz klar nochmal, warum ihnen der Weinberg weggenommen wird. Weil sie böse Weingärtner sind, die Leiter des Volkes. In Matthäus 21 haben wir das. Und jetzt zurück zu Johannes 15. Und in Johannes 15 greift Jesus dieses Bild auf. Der Weinberg, der gute Wein, den Gott in Israel gepflanzt hat, ist nicht der wahre Wein. Er ist verwildert. In Jeremia gibt es auch noch im Kapitel 2 in Jeremia. Da spricht Gott auch Israel an, um das nochmal euch zu zeigen. Ich hatte dich gepflanzt, Jeremia 2, Vers 21, 22. Ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter edles Gewächs. Aber wie hast du dich mir verwandelt in entartete Reben eines fremdartigen Weinstocks? Das hat also nicht geklappt. Gott hat das verwendet, das Volk Israel. Er hat es erwählt für dieses Zeugnis. Aber sie haben sich von ihm nicht heiligen lassen, nicht zum Zeugnis machen lassen. Also, dieser Wein Israel hat keine edle Wurzel in sich. Er hängt vom wahren Weinstock ab. Er selbst ist nicht die Wurzel, er hängt vom wahren Weinstock ab. Vom Schöpfer, von dem er kommt, dem Schöpfer Gott Christus. Und wir sehen das jetzt auch nochmal. Ich bin der wahre Weinstock. Wenn Jesus der wahre Weinstock ist und der Weinstock auf Israel zielt, dann kann Israel der nicht wahre gewesen sein. Und warum sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock? Hat das was auf sich mit, dass er sagt, ich bin? Wer ist denn der Ich Bin? Der Ich Bin, das ist der Schöpfergott. Ihr kennt ja Johannes, die verschiedenen Ich Bin und ich bin das Brot und ich bin und so weiter und die Butter und die Wurst. Nein, ich bin das Brot, ich bin das wahre Brot des Lebens. Ich bin, ich bin, ich bin. Das ist kein Zufall. Ich bin der wahre Weinstock. Das ist ein klarer Connect. Ich bin der wahre Weinstock. An mir hängen die Äste. Und an mir hängt auch der Weinstock, der es nicht gebracht hat. Da gibt es noch mehr Passagen. Genesis 49, der Shiloh wird angekündigt und so weiter. Ah, wunderbar. Verstehen wir das? Christus ist Schöpfergott. Durch ihn hat Gott, der Ich Bin, hat alles gemacht. Alle Menschen wurden durch Christus geschaffen. In Hebräer heißt es, er trägt alles. Der Christus ist dann gemeint. Christus Kraft trägt alles. Hält alles in Existenz. Selbst die gefallene Welt. Ohne Christus Kraft würde die gefallene Welt auseinanderfallen. Wie auch immer man das in der Physik erklären mag. Aber das steht im Hebräerbrief. Seine Kraft hält selbst die gefallene Menschheit noch am Leben. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Er ist der Träger aller Äste. Israel hat den Wein vorausgeschattet. Und dadurch wurden vor allem zwei Aspekte bezeugt, Heil und Gericht. Und beides finden wir im wahren Weinstock wieder in Jesus Christus. Denn wir haben zwei Arten von Reben. Richtig? Jetzt verstehen wir den Vers 2. Es gibt die Reben, die Frucht bringen und die Gott reinigt, damit sie mehr Frucht bringen. Und es gibt Reben, die keine Frucht bringen, die der Vater wegnimmt. Das heißt, es spricht hier in Vers 2, und das ist Weichenstellen für die Passage jetzt, ganz wichtig. Dieser Vers spricht nicht von guten oder schlechten Christen. Okay? Die einen Äste an Jesus, es sind ja nur Christenäste an Jesus, oder? Nee, jeder Mensch ist ein Ast an Jesus, denn Jesus hat alle gemacht. Jesus ist Schöpferkraft, er ist der Ich Bin. Das gilt nicht nur für Christen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Vers 2 ist nicht, hier sind gute Reben an mir, das sind die guten Christen, und die schlechten Reben, das sind die schlechten Christen. Das ist wahnsinnig wichtig, okay? Das ist wahnsinnig wichtig. Das muss irgendwo abgespeichert werden, und das ist fundamental wichtig für die Passage. Das ist nicht, was der Vers sagt, sondern Jesus teilt hier, weil diese Weingeschichte, das zieht auf die ganzen Nationen. Die Jünger wissen das, die kennen das, wir nicht. Wir interpretieren die Stelle außerhalb ihres Zusammenhangs, außerhalb des ganzen Heilwirkens Gottes, über Israel, über die Vorausschattung des Christus. Aber das dürfen wir nicht, das ist gefährlich. Jesus teilt hier die Menschenschöpfung in zwei Gruppen ein, die beide in ihm als Schöpfergott ihren Ursprung haben und auch ihre Rechenschaftspflicht. Gott, der Weingärtner, erwartet von jedem seiner Geschöpfe Frucht, egal aus welcher ethnischen Gruppe sie kommen. Gibt es auch tolle Stellen in der Bibel, auch, wo man das ganz toll sieht. Gott hat alles zur Reflexion seiner Herrlichkeit und seines Handelns gemacht. Und vor allem die Menschen. Jeder Mensch hat einen Fruchtauftrag. Kennt ihr den Vers Römer 11, 36? Berühmter Vers. Guck mal kurz an. Römer 11, 36 heißt, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Alle Dinge oder nur die Christen? Und deswegen müssen die jetzt Johannes 15 gut lesen. Alle Dinge. Ganz wichtig. Jeder Mensch, von jedem Mensch wird etwas erwartet. Sonst könnte Gott ja nicht richten. So, und dann ist es jetzt leicht zu verstehen, wenn die einen Reben Frucht bringen und die anderen nicht, warum tragen nicht alle Frucht? Jetzt können wir, was wir über Gottes Handeln und Heilswirken wissen, hier reinmachen. Die einen bringen Frucht und die anderen eben nicht. Alles sind in Jesus, denn er ist der Schöpfergott. Die einen bringen Frucht, die anderen nicht. In welchem Zustand ist die Schöpfung, die Gott durch Jesus getan hat? Grundsätzlich im Moment. Also eigentlich haben wir eigentlich, ohne dass Gott etwas macht, hätten wir irgendeine lebendige Rebe an Christus dran im Moment? Hätten wir nicht. Die Schöpfung ist gefallen. Sie ist geistig tot. Tote Reben bringen keine Frucht. Die kannst du noch so sehr an einen lebendigen Weinstock hinpfropfen, aber wenn die Rebe verdorzelt ist, dann fließt da nichts mehr durch. Ich bin kein Gärtner, aber das weiß ich. Also, ich habe auch so Biologie und solche Geschichten habe ich ja auch mal gehabt, also sogar im Studium. Also, ganz klar, wenn wir Gottes Handeln in der ganzen Schrift bedenken, wird klar, keine Rebe wird eine fruchtbringende Rebe werden, wenn sie aus ihrer Verlorenheit heraus nicht von Gott neu mit Leben erfüllt wird. Schau, Matthäus 15, wunderbar ist es hier, wie das passt. Matthäus 15, Verse 10 bis 13, schaue ich. Da geht es um die Geschichte, was verunreinigt einen Menschen? Muss dich äußerlich waschen, sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten, da muss zeremoniell rein sein, all die Geschichten. Und wie kommt es, dass deine Jünger mit ungewaschenen Händen essen? Und Jesus belehrt sie, was wirklich unrein macht. Das Herz, was von innen kommt und aus dem Mund herausgeht, verunreinigt den Menschen. Und in dem Zusammenhang sagt er, die Jünger sagen zu ihm in Matthäus 15, 12, die Jünger traten zu ihm und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das gehört haben? Natürlich ärgern die sich. Und was sagt er jetzt? Er antwortet und sprach, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Das passt perfekt auf Johannes 15, oder? Passt perfekt. Warum ist eine Rebe an Christus lebendig? Warum bringt sie Frucht? Weil sie lebendig ist. Warum ist sie lebendig? Weil Gott sie neu gepflanzt hat. Wir finden das nicht nur, es deckt sich nicht nur mit Matthäus 15, es gibt noch mehr. Das ist es in der Schöpfung, die Gott in Jesus getan hat, überhaupt fruchtbringende Zweige gibt, ist Gottes Werk. Wenn nicht Gott einen Ast am Schöpfer Gott Christus neu belebt, nochmal einpflanzt, dann springt diese Frucht nicht an. Wir kennen natürlich aus dem Johannesevangelium das Thema der neuen Geburt mit Nikodemus. Wenn Gott nicht grundsätzlich Leben neu einhaucht in so einen Ast, wird es nie Frucht geben. Und die Reben, die nicht Frucht bringen, wird Gott verwerfen, und solche, die fruchtbringende Äste sind, die wird er, weil er sie selbst lebendig gemacht hat, in ihrer Frucht fördern. Er wird sie heiligen. Das kennen wir. Und Jesus möchte damit den Jüngern Mut machen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Der ganze restliche Text kommt, er möchte ihnen Mut machen. Also es weichen stillen. Was steht im Vers 3? Wenn du Vers 2 alleine hättest, aber nicht Vers 3, würdest du sagen, nur Vers 2, okay, also gut. Die Rebe bringt Frucht, ist lebendig, die andere nicht, die wird verworfen. Ja toll, was bringt mir das? Die Jünger sagen, ja schön Jesus, dass du mir das gesagt hast, was bringt mir das? Jesus sagt, ja stopp, ich habe noch mehr zu sagen. Guck mal, ich habe noch in Vers 3 zu sagen. Ihr aber seid Teil welcher Reben? Ihr seid schon rein. Also ich würde das sagen, das Mindeste, was hier drin steckt, dass die schon zu den Reben gehören, die Frucht bringen. Wodurch? Lies weiter, es wird immer klarer. Wodurch sind sie rein geworden? Wodurch sind sie rein geworden? Was steht? Ja. Durch das Wort, das er zu ihnen geredet hat. Durch die Lehre von Christus, durch das Evangelium und weil sie daran geglaubt haben. Johannes 17. Guck, Johannes 17, blätter hin. Johannes 17. Das, wo Jesus betet für seine Jünger und für alle, die durch ihr Wort gläubig werden später und die durch deren Wort gläubig werden, für uns betet er auch, für die Bewahrung von uns, für diese Äste, für diese Reben. Johannes 17. Er spricht von seinen Jüngern. Christus sagt, Gott, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Er hat es ihnen offenbart. Das ist ganz wichtig. Wenn Christus nicht offenbart, kann gar keiner gerettet werden. Das sehen wir an vielen anderen Stellen noch. Dein waren sie und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen weitergegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Sie sind rein geworden. Sie haben das Wort angenommen. Sie haben das Wort angenommen. Sie haben Christus aufgenommen. Und was tut Gott mit denen, die Christus aufnehmen? Er kam in das Seine, aber die Seinen wollten ihn nicht, haben ihn nicht erkannt. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Kraft, Kinder Gottes zu werden. Ja. Das passt alles zusammen. Das passt alles zusammen. Versuch mal, ohne diesen Zusammenhang aus dieser Passage einen Sinn zu machen. Das wird nicht klappen. Das wird sehr schwer. Da musst du deine Theologie ganz zerstückeln. Aber so passt es wunderbar. Es macht wunderbar Sinn. Also da kommst du mit Kaffee und Kakao nicht drauf. Da muss Gott unsere Herzen öffnen dafür, dass Gottes Güte hier drin steckt. So. Sie werden von Toten zu fruchtbringenden Reben, die Gott weiter reinigen kann und auch wird. Ganz wichtig, das ist eine Weichenstellung zum Verständnis dieser Passage. Jesus unterscheidet hier nicht fruchtbringende Christen und schlechte Christen, die am Ende doch nochmal verworfen werden von Gott. So, das ist jetzt haben wir echt den Zünder aus dieser Bombe genommen, aus dieser Passage, würde ich sagen. Weil mit diesem Verständnis und mit dem Zusammenhang, Jesus möchte ermutigen. Er möchte ermutigen. Und ihr seht das, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und ohne das wird es schwierig, die Passage richtig aufzunehmen. So, also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Jetzt können wir im Grunde die Predigt aufhören und sagen, jetzt nehmt es mit nach Hause und lest es und lest es und lest es und freut euch an dem, was noch alles kommt. Denn jetzt geht es darum, was diese Äste für ein Vorrecht haben. Es geht darum, dass es ein Vorrecht ist, ein solcher Ast zu sein und was damit alles noch kommt. An Gewinn, an wunderbaren Sachen, wie Gott sich verherrlicht. So. Jetzt kommt aber eine Ermahnung im Vers 4, wo jetzt wieder alle sagen, naja, aber jetzt müssen wir ja doch was machen. Obwohl die Jünger zu den Reben gehören, die Frucht bringen und die Gott also nicht verwerfen wird, ermahnte Jesus ja nun. Er sagt in Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also wichtig ist, Jesus ermahnt die Jünger dazu, dass sie in ihm bleiben sollen. Okay, es ist ein klarer Aufruf, dass sie sich da bemühen sollen, in ihm zu bleiben. Und viele denken aber sehr vorschnell jetzt, ja, ich muss mich also bemühen, hier einen Beitrag zu leisten und der kann ja nur darin bestehen, dass ich nicht mehr in Sünde falle. Ja, das ist aber hier nicht Teil des Punktes. Denn wie ich in Christus bleibe, wird ja noch erklärt. Seht ihr, das kommt noch im Text jetzt, wie das geht. Also nicht jetzt auch hier wird es sich aufhängen lassen, so wie im Johannes 15,1, dass man sich falschlicherweise aufhängt, ja, vielleicht bin ich so eine Rebe, bin schlechter Christ, der wieder weggeworfen wird. Nein, das haben wir jetzt erklärt, das ist nicht gemeint. Und auch hier, das ist so nicht gemeint, denn Christus erklärt ja noch, wie es ist, wie es funktioniert, was sie tun sollen, damit sie in ihm bleiben. Es geht nicht darum, dass sie keine Sünde mehr tun. Das ist nicht, wie man in Christus bleibt. So dumm das jetzt klingt, das ist an dieser Stelle nicht der Punkt. Wir haben andere Aufrufe, dass wir heilig sein sollen. Das ist klar. Aber wie bleiben wir in Christus? Und um was geht es? Es geht um in Christus zu bleiben, um Frucht zu bringen. Aber was ist die Frucht? Seht ihr, das sind Fragen, die müssen wir klären. Sonst können wir die Passage nicht einfach als Drohung, furchtbare Drohung, will nichts damit zu tun haben. Lest mal weiter in den Vers 6. Jetzt heißt es hier, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworden wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also dadurch, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Vers 7 ist nochmal so ein Vers, wo man denkt, wow, ich habe jetzt was gebetet, aber es ist nicht passiert. Also bin ich nicht genug in Jesus. Das ist auch so ein komischer Vers, oder? Das ist auch so ein Vers, wo man, ja, so ganz genau hat es vielleicht nicht gemeint, so wie es da steht, oder? Da kann man nicht so wörtlich nehmen, oder? Sonst versuchen wir die Bibel so wörtlich wie möglich zu nehmen, aber hier, die Realität belehrt uns alles Besseren. Okay? Jetzt gucken wir mal. Also erstmal noch der Vers 6, über den will ich nicht so ganz geschwind drüber. Bedeutung von Vers 6, es gibt so viele Meinungen dazu, die vorherrschendsten gehen wir mal kurz durch. Da heißt es ja, wenn jemand in mir bleibt, wird hinausgeworfen wie die Rebe, die verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. So, also Nummer 1 ist mögliche Auslegung Nummer 1. Jesus erinnert hier nochmal an einfach die beiden Gruppen der Reben, die errettet sind und die nicht errettet werden. Und er tut das, um den Jüngern den Kontrast vor Augen zu führen, welches Vorrecht sie als lebendige Reben haben. Kann sein, passt aber nicht so ganz perfekt in den Zusammenhang. Zweite Auslegung. Jesus beschreibt in Vers 6 lebendige, aber eben auch nutzlose Reben, die dann tatsächlich nicht so in Jesus bleiben, also die eigentlich schon Frucht bringen, aber die bleiben nicht so in Jesus und die wird Gott dann am Ende halt doch noch verwerfen, wie wenn sie nie wirklich lebendig gewesen wären. Das wissen wir aber, dass Gott das nicht tut. Wir wissen aus ungefähr 10 massiven Stellen aus der ganzen Schrift, dass Gott ein Kind, das er gewählt hat, dass er dieses Werk auch vollbringen wird, vollenden wird, die Bewahrung. Christus betet für die Jünger. Das kann diese Bedeutung nicht sein. Es ist absolut ausgeschlossen. Oder die Bibel widerspricht sich hier wirklich. Also da könnt ihr gerne nochmal Willi dazu fragen, aber ich bin mir relativ sicher, der würde das auch so sehen. Also wenn ihr mir nicht glaubt, fragt wenigstens Willi. Wenn ihr dem nicht glaubt, dann ja, fragt halt alle möglichen. Aber einfach, es ist wichtig, dass wir uns hier einfach ein bisschen befreien von diesem Angstgedanken. Das verstellt uns wirklich sehr, sehr viel. Gott handelt so nicht. Gott lässt niemanden fallen, der auf die Stimme des Hirten hört. Jesus kennt die Stimme seiner Schafe und sie kennen seine Stimme. Die Stimme seiner Schafe, er kennt seine Schafe. Also es gibt so viel Material dazu. Also das kann die Bedeutung nicht sein. Und den Zusammenhang des Textes haben wir auch schon gesehen. Das geht nicht in diese Richtung. Nummer 3. Es gibt faule und ungehorsame und fleischliche Christen, die keine Frucht bringen und deswegen von Gott zumindest so weit fallen gelassen werden, dass er mit ihnen halt nichts mehr macht. Er verwirft sie nicht vom Heil her, aber er macht in dem Leben halt nichts mehr. Das wäre so eine Art indirekte Auslegung der Passage. Sie sind halt nutzlos. Und weil sie nutzlos sind, wie man verbrennt eine Rebe, die verdorrt ist, die hat man im Alten Testament, gibt es auch eine Stelle, was macht man mit denen? Die kann man nur noch verbrennen. Die ist weit von ihrem edlen Zweck entfernt, die kann man nur noch verbrennen, die ist nutzlos. So geht Gott aber nicht, auch im Neuen Testament, nicht mit Christen um, die fleischlich sind. Habt ihr mal einen Korintherbrief gelesen, 1. Korinther? Also die waren ja nicht nur faul und nutzlos, die waren ja absolut dem entgegengestellt, was Christus getan hat. Ich meine, nicht Inzucht, aber alles, was da gelaufen ist im 1. Korintherbrief. Gott stellt Christen wieder her, die faul sind. Er lässt sie nicht fallen. Er tut alles, um sie wiederherzustellen. Er geht denen nach. Der holt die zurück. Das ist, wie Gott handelt. Und das hast du in deinem Leben vielleicht sogar schon mal erlebt auch. Vielleicht warst du mal etwas weiter entfernt von Gott. Obwohl du eigentlich dachtest, du bist Christ und warst auch Christ. Aber Gott hat dich doch wieder zurückgeholt. Das Schäfchen, das eine, das verirrt ist. Also auch diese Auslegung passt einfach nicht in das ganze Heilswirken und sie passt auch nicht in diese Passage hinein. Wir werden es nochmal sehen, warum. Und Nummer 4, und ich glaube, das ist, wo es wirklich hingeht. Es ist eine Ermahnung an die Jünger, strebt dieser Frucht nach. Das ist ein Privileg. Und zwar das Vorrecht des Fruchtbringens zur ganzen Fülle zu ergreifen, und zwar zu eurer Freude. Zu eurer Freude. Und das ist, worum es geht. Da bin ich, das ist zumindest, wo ich stehe. Und ich glaube, dass bei dem folgenden Vers Jesus das weiterführt. Und er kontrastiert. Wenn jemand nicht, dann ist das zu einem gewissen Verlust. Wenn ihr aber, und die Wortwahl ist nicht, es ist kein Zufall. Er sagt, wenn jemand nicht mehr bleibt, ihr aber. Wenn ihr aber bleibt, da steckt so ein bisschen davon drin, er weiß, sie werden das. Und er hat sie dafür auch vorgesehen. Er kontrastiert, er unterstreicht doch mal das große Vorrecht, das die Jünger als lebendige Äste im wahren Weinstock haben. Und der Text, der jetzt ja noch kommt, der erklärt, wie das geht, in Jesus zu bleiben. Und er gibt auch Hinweise darauf, was denn die Frucht ist. Das haben wir noch gar nicht geklärt. Und wenn wir das klären, dann kann man nochmal zurückgucken und schauen, ob jetzt die Auslegung von Vers 6 richtig ist oder nicht. Also ich glaube, es ist die Ermahnung, Leute, ihr habt so ein Vorrecht, ergreift es und ergreift es zur ganzen Fülle. Es geht nicht darum, wehe, wenn du nicht in mir bleibst, dann schmeiße ich dich aber weg. Nein, nein, nein. Es geht darum, ergreif das zur ganzen Fülle. Und es ist wichtig, man darf nicht das Scheibchen dieses Verses nehmen, man muss jetzt weiterlesen und gucken, warum sollen sie das tun? Schaut, es gibt eine Verheißung, dass sie bitten, was sie begehren und es wird ihnen geschehen. Dieses Bitten ist nicht irgendein Bitten, was ich eben haben will. Und wenn ich genug in Christus bin, dann kann ich bitten, was ich will, auch jeden Unfug, und dann kriege ich's, das, was ich brauche, sondern das Bitten ist verlinkt mit dem Vers 8. Was steht im Vers 8? Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jetzt wichtig, da muss man ein bisschen ins Griechische eintauchen. Der Satz, dass ihr meine Jünger werdet, ist, sagen wir mal, mäßig gut übersetzt. Also die Bedeutung, die hier wesentlich besser ins Bild passt und auch korrekter ist, wie ich ziemlich sicher bin, ist, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und euch dadurch als meine Jünger erweist. Das ist ein sehr großer Unterschied. Das Bitten, aber erstmal kurz, das Bitten, was wir begehren, ist Teil der Frucht. Wenn wir in Christus sind und bleiben und diese Bindung voller und voller wird, dann werden wir nicht irgendwas bitten, sondern wir werden das bitten, was uns als Jünger Jesu ausweist. Ein Jünger Jesu, der wirklich in Christus ist, der wird nicht um bestimmte Sachen bitten. Der wird um andere Sachen bitten, der wird um geistliche Sachen bitten. Der wird um heilsbezogene Dinge mehr bitten als bitte nimm meinen Schnupfen von mir weg. Ihr versteht das. Das ist ein hohes Ziel, das weiß ich. Das weiß ich. Und ich sage nicht, wir dürfen nicht für die Sachen beten. Klar. Aber es zeichnet einen Jünger Jesu aus, dass er wie Jesus betet. Und Jesus hat geistlich gebetet. Er hat für geistliche Ziele gebetet. Die Frucht, und das ist ganz arg wichtig, die Frucht ist, dass Christus in mir erwiesen wird. Es ist die Herrlichkeit des Werkes Jesu in den Jüngern. Jesu Herrlichkeit und Gottes Verherrlichung in diesem Vers 18 das Ziel. Wir bitten um Dinge, die Jesus wichtig sind, die in seinem Dienst wichtig waren und die er durch uns und die Gemeinde weiterführt. Ganz wichtig, unser Bitten beweist der Welt, dass Jesus in uns wirkt. Das, was uns wichtig ist, beweist, dass wir zu dem gehören. Das ist der Punkt dieses Verses. Die Verheißung ist nicht, dass wir alles kriegen, was wir bitten, sondern dass wir Gottes wahre Frucht bringen, Christus in der Welt sichtbar zu machen. Also bitte nicht den Vers 8 so lesen und sagen, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und irgendwann dann meine Jünger und damit dann irgendwann auch gerettet werdet. Versteht ihr, wie gefährlich das ist, das so zu lesen? Und auch, wie gesagt, vom Griechischen, für mich ist das eine klare Sache, dass ihr halt dadurch dann mal irgendwann meine Jünger werdet. Wenn ihr genug Frucht gebracht habt, dann habt ihr euch selber mir gegenüber bewiesen. Jetzt seid ihr gut genug geworden. Seht ihr, wie wahnsinnig das ist? Die Lebenskraft, Frucht zu bringen, kommt nicht aus uns. Sie kommt nicht aus uns. Sondern wir werden neu eingepflanzt an den wahren Wein. Also, wir haben so viele Verse jetzt schon gesehen, wo man wirklich bös abbiegen kann und sich wirklich kaputt machen kann an diesen Dingen. Aber jetzt erklärt Jesus, wie sie denn genau in ihm bleiben. Wie bleiben wir in Christus? Weil auch da liest man oft nicht weiter. Jeder ist schon so verängstigt, bin ich jetzt ohne Rebe oder nicht? Bin ich jetzt in Christus genug oder nicht? Habe ich genug Frucht oder nicht? So. Aber wie bleibt man denn in Jesus? Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Okay, jetzt habe ich verstanden, ich soll in Jesus bleiben. Wie mache ich das? Ich soll in seiner Liebe bleiben. So, aber wie bleibe ich in seiner Liebe? Ja, in Vers 10, guck mal, vielleicht steht das da. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleiben. So. Also, ich soll in ihm bleiben. Wie mache ich das? Ich soll in seiner Liebe bleiben. Wie bleibe ich in seiner Liebe? Ich muss seine Gebote halten. Oh, jetzt bin ich aber am Ende angekommen, oder? Weil das kriege ich nicht hin. Ja, halt, vielleicht kommt noch mehr. Vielleicht geht es um ein bestimmtes Gebot. Sollen wir mal gucken? Dies habe ich zu euch geredet, aufpassen, damit meine Freude in euch sei und dass eure Freude völlig werde. Und ich bin schon voll wieder auf dem Absturztrip. Oh je, wie wird mir, ich Christ, wie kann ich das jemals schaffen, richtiger Christ zu sein? Boah, ist das eine falsche Einstellung. Das geht gar nicht, sowas. Das geht gar nicht. Sondern er sagt, dass das die Freude völlig wäre. Das muss machbar sein. Sonst kann er nicht sagen, ich sage das euch, damit eure Freude völlig wäre. Ich erkläre es euch, wie es geht, damit ihr es ergreifen könnt. Dass eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot. Dies ist mein Gebot. Das ist das Gebot, das meine, steht im Griechischen. Das ist eine geniale Konstruktion. Habe ich so in der Zusammenfassung im Neuen Testament nirgendwo sonst gesehen. Ich habe es angeguckt, weil mich gestört hat, wie das da steht. Da habe ich gesagt, ich gucke es mal an. Und da siehst du wirklich, he entole, he eme. Das heißt, das Gebot, das meine. Da ist eine so brutale, sag mal, eine Substantivierung, die ist ja wurscht. Also total absichtlich. Und das ist jetzt mein Gebot. Vater hat mir Gebote gegeben, ich habe sie gehalten und bin in seiner Liebe geblieben. Und das ist jetzt mein Gebot an euch. Nicht, dass ihr euch kreuzigen lasst, sondern dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also es geht vor allem um ein Gebot erstmal. Seht ihr, wie diese Passage von der Perspektive eigentlich ganz anders ist, als das, was man immer denkt. Ja. Es geht um das Gebot der Liebe unter den Jüngern. Ihr kennt den berühmten Vers in Johannes 13, 35. Woran werden die Jünger Jesu erkannt? Das ist genau das Gleiche. Woran wird Jesus erkannt? Nicht wodurch beweist ein Jünger, dass er ein echter Jünger ist, sondern woran wird Christus Zeugnis erkannt? Weil darum geht es. Darum geht es Christus, dass er erkannt wird. Johannes 13, 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt, daran werden, und das ist das Ziel, Christus soll bezeugt werden. Christus zentriertes Predigen, Lehren, Verstehen der Schrift. Da will er hin. Nicht nur auf ich gucken, was muss ich tun, dass ich ein echter Jünger bin. Nein, was tut Gott, um zu zeigen, dass Christus wahrhaftig ist? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So. Schaut, so wunderbar ist es, dass Jesus uns hier zeigt. Er bejaht hier die Jünger. Er sichert sie ihnen zu, wie man in diese Freude kommt. Und er will hier nicht Verwirrung und Entmutigung stiften. Ich hoffe, das ist glaubhaft. Ich habe das so viele Jahre auch nie genau angeguckt, die Passage. Und ich bin so froh, dass es jetzt dran ist. Sie kriegen Ermutigung, weil sie seit Johannes 13 und 14 komplett mit diesem Problem kämpfen. Sie haben keine Ahnung, was los ist. Sie haben nur schlechte Nachrichten gehört, die kommen. Und Jesus zeigt ihnen all die Fülle, die kommt und warum das alles geschehen muss. Und in Vers 13 gibt Jesus den entscheidenden Hinweis darauf, wie diese Liebe aussehen soll, haben wir jetzt gesehen. Hingabe und zum geistlichen Wohl des anderen. So hat sich Jesus hingegeben. Natürlich kann man sagen, Jesus hat sich so hingegeben, dass es sein Leben gegeben hat. Ja, aber nicht vergessen, er hat es getan mit einem geistlichen Ziel, zum geistlichen Wohlergehen der Jünger. Bitte nicht aufhören zu sagen, ja, ich muss mein Leben geben für die Sache des Herrn. Okay, aber man kann es auch total im Unverstand geben. Man kann sich hingeben für einen Bruder oder eine Schwester zum geistlichen Wohl. Man kann zurückstehen in einer Entscheidung. Man kann auf etwas verzichten zum geistlichen Wohl. Man weiß, der Bruder, die Schwester ist nicht reif, so reif, die kann das nicht ab, wenn ich jetzt so handle, wenn ich auf das meine schaue. Es gibt so viele Möglichkeiten, hingebungsvoll zu lieben, wie Christus es getan hat. Selbst in einer so tollen Wohlfühlgesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben. Selbst da geht das. Und jetzt Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und auch wieder hier ist keine Bedingung, denn der eigentliche Grund, warum Jesus sie Freunde nennt, kommt in den nächsten Versen. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde, weil ich euch kundgetan habe, alles, was ich von meinem Vater gehört habe. Sie sind Freunde, weil sie eingeweiht sind, weil sie das Wort kennen. Die Offenbarung Gottes spielt eine ganz wichtige Rolle darin, dass Gott in uns etwas erreicht und welche Frucht in uns dadurch hervorgebracht wird. Das ist kein neues Prinzip. Es gibt so einen alten Vers in den Sprüchen, Sprüche Vers 29, wo keine Offenbarung Gottes ist, da verwildert das Volk. Da wird Recht gebrochen. Heißt es in Sprüche 29. Ein toller Vers. Wo keine Offenbarung ist, da verwildert das Volk. Und es geht weiter. Wo aber Offenbarung ist, also wo Gottes Wort regiert, da wird nach Recht eher gestrebt. Und Vers 16. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und so bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das wird passieren. Das ist nicht, ich habe dich dafür eigentlich gedacht. Das ist menschliches Denken. Ich habe euch dafür bestimmt. Ich habe eigentlich gedacht, du machst das jetzt. Ich habe eigentlich dich ja beauftragt. Also ich habe dich jetzt hier erwählt und das hast du meinen Auftrag, jetzt müsstest du es eigentlich machen. Also jetzt bitte mach aber auch. Das ist nicht so. Wenn Gott etwas bestimmt, meint ihr, da kann sich irgendwas in den Weg stellen? Ich denke nein. Ich habe das früher gedacht. Ich hab früher so ein bisschen diese Zweifel gehabt. Aber es verunehrt Gott. Es verunehrt Gott. So zu denken. Es ist keine Ausrede zu denken, Gott kann wird sein Heil wirklich umsetzen in denen, die er wählt. Das ist keine Ausrede, ja, ich kann ja nicht vom Heil fallen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern Gottes Souveränität wirklich zu erkennen. Das ist wichtig. Also, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Und wir wissen warum, damit der Vater verherrlicht wird durch das Tun, was da geschieht. Nicht, dass wir einfach kriegen, was wir wollen, sondern dass Christus sich zeigt in der Welt. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also, ganz wichtig, Jesus erklärt nochmal, dass sie die Jünger von Christus, also nicht aus eigenem Antrieb, sondern durch den Plan Christi dazu bestimmt worden sind, dass sie diese Frucht wirklich bringen werden. Wie gesagt, wir sind auf dem Zug, fahren wir, der ermutigt. Nicht auf dem Zug, der sagt, ja, schon Frucht, schon, wird schon gut sein, aber pass bloß auf, dass du sie auch bringst. Das ist nicht, wo Jesus hier drüber spricht. Da bin ich wirklich mittlerweile sehr davon überzeugt. Es ist also nicht, ich habe euch für Frucht vorgesehen, also bring gefährlichst Frucht, sondern ihr werdet diese Frucht bringen. Und Teil dessen, wie es geschehen wird, dass ich es jetzt hier und hier euch gebiete. Also, ich habe die obligatorische Stundenpredigt noch nicht erreicht, aber ich werde jetzt trotzdem mal schließen. Wenn ihr es ertragen könnt, dass diese Passage nichts Böses ist, wenn ihr es ertragen könnt in eurem Herzen, wenn ihr darin es vermögt, es zu ruhen, dann nochmal die Punkte, die wichtig waren. Die Stoßrichtung der Passage ist nicht, dass Jesus Angst erheben möchte und Bedingungen erheben möchte, sondern die Stoßrichtung ist Ermutigung. Also sollten auch wir den Fehler nicht machen, die Passage herauszureißen und uns vom Fleisch getrieben daran Sorgen zu machen und uns dann in eine sorgenvolle, zweifelnde Ecke zu verkriechen. Das macht uns unfruchtbar. Der zweite Punkt ist, dass wir kriegen eine Ermutigung, genau wie die Jünger, dass es ein Privileg ist, zu diesen fruchtbringenden Ästen zu gehören. Am wahren Wein. Und dass es Gottes Werk ist. Drittens, die Ermahnung, dass dieses Privileg wir voll ergreifen sollen, die finden wir, aber zu unserer Freude und zum Zeugnis vor allem des Herrn. Und nochmal viertens, was ist denn die Frucht? Die Frucht besteht in dem hingebungsvollen und aufopferungsvollen Lieben der Geschwister im Herrn, und zwar zum geistlichen Wohl, diese Geschwister. Dies bezeugt und verkündigt Christus und das Evangelium. Ich bete noch. Vater, du hast gesehen, dass auch die Vorbereitung der Passage mit ganz schön etwas durch Wehen vergesellschaftet war und auch wieder mal nicht genug Zeit, wie immer. Aber Herr, ich möchte danken, dass du wirklich Offenbarung geschenkt hast und dass du es geschenkt hast, dass die Passage keine Angstpassage sein muss. Ich danke dir auch dafür, dass ich es sehen durfte und jetzt, dass wir es auch gemeinsam anschauen durften. Schenke uns, dass wir uns in rechter Weise vor dir fürchten, dass die Furcht Gottes in unseren Herzen auf die rechte Weise ist und dass wir nicht getrieben durch unser ängstliches Fleisch die Passagen, die du gut meinst, in etwas verwandeln, das dich verunehrt, Herr. Herr, es ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert gewesen, wie ich es jetzt präsentiert habe. Ich bitte dich, ordne diese Sachen, sortiere sie aus in den Herzen der Geschwister, dass sie mitnehmen, dass es hier in keinster Weise um ein Verlieren eines Heils geht oder irgend so etwas, sondern dass es darum geht, dass du in der Frucht verherrlicht wirst und dass du diese Frucht auf jeden Fall in deinen Kindern hervorbringen wirst. Hilf uns, diese Frucht zu ergreifen. Hilf uns, dass wir auch verstehen, wie wir in dir bleiben, dass es dadurch ist, dass wir das Gebot des gegenseitigen Liebens halten. Und hilf uns, dass wir auch mitnehmen, dass es uns nicht als wahre Jünger ausweisen soll, sondern dass dadurch in der Welt wirklich du erkannt wirst, weil man uns sieht, dass du wirklich in uns bist. Danke nochmals, danke für diese Zeit. Und ja, ich bitte dich um deinen Segen für die Gemeinde. Amen.